Scientology ist eine gefährliche, manipulierende Organisation.
Weil wenn Scientology einem einmal hilft bei etwas, wo man ein Problem hat, dann nimmst du alles in Kauf. Du bist brainwashed. Du wirst an einer Gehirnwäsche unterzogen. Und das kriegst du nicht mit, das kriegst du erst mal, wenn du draußen bist.
Das sagt jemand, der ganz nah dran war und die Leute will warnen, dass ihnen nicht das Gleiche passiert, wie ihr passiert ist. Sabrina David ist im 2005 als 15-Jährige in Basel der Scientology beigetreten. Sie hat während 8 Jahren in Berlin für Scientology geschafft und hat dann, was eher selten ist, nach 14 Jahren den Absprung aus den Fängen von Scientology geschafft. Los mal, sie erzählt ihre bewegende Geschichte im Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger und ich habe als Teenager auch einmal so einen Dubeli-Test gemacht, nachdem so Scientologen mich in den Steinen angesprochen haben. Bin aber zu keinem Zeitpunkt auch noch ansatzweise gefördert gewesen, um in die Fänge reinzugehen. Ich habe das gemacht, weil ich es einfach gerade lustig gefunden habe und noch ein bisschen Zeit gehabt habe. Habe aber nichts davon gehalten. Sabrina David, bei Ihnen ist das leider anders gelaufen. Sind auch so Typen gekommen und haben einen Dubeli-Test mit Ihnen machen wollen? Oder wie ist das bei Ihnen passiert?
Nein, bei mir war es ganz anders. Die Mutter von meiner besten Freundin hat mich sozusagen unter ihre Fittiche genommen und hat mir Scientology nachgebracht, weil zu dem damaligen Zeitpunkt bin ich erst 15 gewesen. Und meine Eltern haben sich getrennt und mir ist es einfach nicht gut gegangen. Ich habe mich in einer nicht so guten Lebensphase befunden und sie hat das halt gewusst und hat mich dann Scientology nachgebracht, weil sie halt gefunden hat, sie kann mir mit dem helfen.
Ausgerechnet noch Mutter von einer guten Kollegin, ist die denn heute noch dabei?
Meine beste Freundin ist immer noch meine beste Freundin, aber ihre Eltern sind immer noch drin.
Krass. Raffaella Portmann, was hast du für einen Bezug? Hast du auch mal so einen Dubeli-Test gemacht? Oder?
Nein, habe ich nicht gemacht, aber ich bin schon angesprochen worden am BAFI damals. Aber dort bin ich noch so jung gewesen, also wirklich noch ein Kind, dass ich noch in der Phase war, sowieso alle Fremden, die mich ansprechen, sind potenziell eine Gefahr. Und bin dann einfach weitergelaufen. Und habe dann nachher irgendwie erfahren, dass das Scientology ist. Und das war damals schon ein Begriff gewesen. Also ist mir schon klar gewesen, das ist aber knapp gewesen, dass ich da einfach weitergelaufen bin. Wie kann ich mir denn das jetzt ganz konkret vorstellen, Frau David? Was war der erste Kontakt mit Scientology, nachdem die Mutter Ihnen das beliebt gemacht hat?
Sie hat mir ein Buch gegeben, das gibt es heute nicht mehr, aber damals hat es geheißen «Was ist Scientology?», wo da halt Scientology vorgestellt wird, was sie machen, was eben der Sinn davon ist, was sie für Programme haben, um die Menschheit zu unterstützen, um den Planeten zu klären. Das ist ja der Scientology-Begriff. Um was es geht, den Planeten klären, also die Menschen klären von ihren Leiden, von ihren Krankheiten, von allem Schlechten eigentlich. Und das wird in diesem Buch sehr gut beschrieben. Und es hat mir halt wie Sinn gegeben, so wow, es gibt so etwas, wo mir auch helfen kann. Es gibt etwas, wo mir vielleicht hilft, mein Selbstvertrauen aufzubauen, weil das habe ich halt nicht gehabt. Und dann hat es mich gepackt und ich habe das Buch, glaube ich, zweimal gelesen.
Aber es hat sicher Leute gegeben in ihrem Umfeld, die schon gewusst haben, dass Scientology vielleicht nicht die tolle Gruppierung ist. Ja. Sind sie denn gewarnt worden von ihren Eltern oder von Freunden?
Also ich habe es gar nicht gekannt, ich habe nicht gewusst, was das ist. Aber ich habe dann durch das Buch daheim rumliegen lassen und meine Eltern haben natürlich gewusst, was Scientology ist. Und mein Vater hat mir dann auch probiert beizubringen, dass das gefährlich ist, dass es eine Sekte ist und so. Das Problem ist einfach, dass ich damals schon, es hat mich schon gepackt, ich bin dann schon zu auf das fixiert gesehen und habe eigentlich nicht gross, als Teenager allgemein einen grossen Wert auf die Meinung von meinen Eltern gegeben.
Und dann sind Sie schon in der Fang quasi gesehen von Scientology, wo ja hierzulande als Verein gilt, muss man dazu sagen. Und wie ist denn der Verlauf weitergegangen? Was sind denn für Aufgaben dazugekommen oder wie sind Sie involviert worden?
Also am Anfang, wie gesagt, ich bin 15 gewesen, ich durfte als Minderjährige nicht in die Scientology-Zentrale in Basel gehen, ohne Einverständnis von meinen Eltern. Die habe ich natürlich nicht gekriegt. Man hat durch das so kleine Kurse eben so für Selbstvertrauen oder wie man halt Probleme im Leben in den Griff kriegt, mit der Mutter von meiner besten Freundin gemacht, bei ihr daheim im Versteckten, weil meine Eltern das ja nicht wissen durften. Und ich wollte es halt machen und sie hat mir dann halt das sozusagen, wie soll ich mit dem sagen, mit mir das halt gemacht hatte. Und dann, ich glaube, mit 17 war das, glaube ich, hat dann ihre Mutter mit meiner Mutter geredet gehabt. Und hat er halt gesagt, schau, wenn Sabrina doch würde die Kurs machen in der St. Holz Zentrale in Basel, dann könnte es besser gehen, bla bla bla, hat sie halt überredet und meine Mutter hat dann die Unterschrift gegeben. Und ja, dann habe ich angefangen, die Kurs in Basel, also hier in der Zentrale zu machen. Und ja, dann mit 18 bin ich dann auf Berlin.
Und in dieser Anfangszeit, sind die Kurse denn wirklich hilfreich gewesen? Also ist es am Anfang etwas, wo ihnen etwas gegeben hat? Oder ist es von Anfang an komisch gewesen, aber man ist schon reingeraten?
Ja, also die Kurse, die ich mit ihrer Mutter gemacht habe, die haben mir schon etwas gebracht gehabt. Ich habe damals natürlich gedacht, das hat der Führer von Scientology, der L. Ron Hubbard, alles erfunden. Heute weiss ich, dass sie sich einfach bei anderen Religionen und bei der Psychologie bedient haben, weil das Wissen, das drin steht, das ist einfach Allgemeinwissen, nicht irgendetwas mega Spezielles. Aber das hat mir geholfen, ja. Und das, was ich dann in Basel gemacht habe, das weiss ich noch genau, das sind so viele komplizierte Wörter gewesen, ich bin fast versunken. Also ich habe nicht den Sinn, dass wir das, was ich dann in Basel gemacht habe, das halbe Jahr circa, oder das Jahr, dass mir das wirklich etwas gebracht hat, nein.
Dann sind Sie eben nach Berlin gegangen. Also erstens mal, wie hat das funktioniert? Hat man Sie da angefragt, ob Sie diesen Job würden wollen annehmen? Und dann vielleicht können Sie auch noch sagen, wie ist denn, was schafft man für Scientology?
Also man hat mich rekrutiert. Man ist bewusst auf Berlin, auf Basel gekommen und hat halt erzählt, man hat so ein Video auch gezeigt, wo auch der John F. Kennedy geredet hat, wo er das berühmte Wort sagt, ich bin ein Berliner. Mhm. Und halt so mit so Motivationsmusik und wir bauen jetzt die Zentrale in Berlin auf. Und ich meine, ich bin eher 18 gewesen. Für mich war das natürlich ein mega Abenteuer gewesen, auch weg von daheim, das wollte ich sowieso. Und dann war Berlin halt die Chance gewesen. Und als ich dann dort angekommen bin, also zuerst hat man uns natürlich mit falschen Bedingungen rekrutiert. Man hat mir, meiner besten Freundin, gesagt, dass ein Jacuzzi auf dem Dach wird sein und es ist für uns alle gesorgt. Finanziell müssen wir uns keine Gedanken machen und wir werden auch in der Zentrale in Berlin selber wohnen. Und halt Sicherheit, gell? Du kriegst natürlich viel mehr mit Sicherheit, als wenn du sagst, du musst halt selber schauen, wie du klarkommst. Mhm. Und als wir dann angekommen sind, haben wir dann schnell gemerkt, das ist alles nicht so. Hat mein Vater mir nicht, also uns nicht 250 Euro am Anfang gegeben, keine Ahnung, wie wir überlebt hätten. Also von dem her war alles nur bla 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 gewesen. Also wir haben in einer Massenwohnung gewohnt, mit 25 Leuten, einer Dusche, zwei WC, nichts von, auf dem Dach oben von dieser Zentrale, ein Jacuzzi jetzt auch nicht gegeben, es hat aber wie gesagt eine Dusche gegeben. Wir haben extrem lange geschafft, also am Morgen, am Viertel ab 9 Uhr haben wir angefangen zu arbeiten und zu oben am 11 Uhr, wenn es gut gegangen ist, hat man dann einmal Feuer oben gehabt. Und das Haus oder das Apartment, wo wir gewohnt haben, ist außerhalb von Berlin. Also wir mussten noch eineinhalb Stunden fahren. Wir sind dann irgendwann um 12:30 daheim gewesen. Dann schnell duschen, essen, noch irgendetwas und dann am nächsten Morgen wieder um 7 Uhr aufstehen, weil dann hat man wieder eineinhalb Stunden weg gehabt, bis man dann ja wieder in Berlin, also in der Zentrale gewesen. Und Geld haben wir, was haben wir verdient in der Woche? 50 Euro. Das ist nicht viel. Das hat gelangt, irgendwie, aber wie gesagt, irgendwie ist es halt gegangen, aber es ist furchtbar gewesen.
Aber spätestens da müssen ja einem die Augen aufgehen. Wie haben die Menschen euch dann bei der Stange behalten
können? Man ist halt überzeugt, dass es richtig ist. Weil wenn Scientology einem einmal hilft, bei etwas, wo man ein Problem hat, dann nimmst du alles in Kauf. Dann denkst du so, ja, es sind halt immer Menschen, die machen Fehler, du tust alles rechtfertigen. Alles, was irgendjemand macht, ja, dann ist halt auch, man macht halt auch Fehler und kann halt passieren und so. Aber es ist ja für eine gute da, das ist ja für ein gutes Wohl. Du bist brainwashed. Du wirst an einer Gehirnwäsche unterzogen. Und das kriegst du nicht mit, das kriegst du erst mal, wenn du draußen bist.
Haben Sie in dieser Zeit auch andere Menschen versucht zu rekrutieren oder angesprochen auf der Straße?
Ja. Yeah.
Und wie ist das abgelaufen? Wie hat man dann versucht, neue Leute anzuwerben?
Man hat so Buchstände gemacht auf der Strasse, wo man Bücher verkauft hat. Man hat natürlich auch nicht sagen, verkaufen, weil das ist, in Deutschland musst du ein bestimmtes Gesetz halt haben, bla bla bla. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, wir haben so Stresstests gemacht, wo du den Leuten so Dosen in die Hände gibst und du hast an einem Gerät angeschlossen, wo du die Reaktion von der Nadel beobachten musst. Das heisst, du gibst dieser Person die Dosen in die Hände und dann sagst du, okay, denken Sie an etwas, das Ihnen Stress bereitet. Und dann denkt die Person an irgendetwas und dann schlägt das halt aus und dann sagst du, ja, schau, da ist Stress. Und dann, an was haben Sie gedacht? Und dann sagt er zum Beispiel, ja, gestern ist meine Großmutter verstorben. Und dann musst du das sozusagen den Verlust musst du auspacken, dass die Person versteht, ah, ich habe wirklich ein Problem. Und wenn ich das Problem nicht in den Griff bekomme, dann habe ich irgendwann massive Depressionen, was auch immer. Und dann kommst du und bringst das Diagnetikbuch und sagst, und das ist die Lösung für ihr Problem, kaufen Sie es. Und du musst wirklich darauf bestehen, dass die Person das Buch kauft. Du darfst sie nicht gehen lassen. Die Sendologen sagen auch, wir sind wie Rottweiler, wir lassen nicht los. Weil sie sich wirklich daran packen, damit du halt das Buch kaufst. Mhm. Der Sinn ist halt, die meisten Sendologen denken ja, dass das, was sie machen, ja richtig ist. Wie ich das ja auch jahrelang gedacht habe. Und dass das Buch und die Technologie wirklich hilft. Und dann fragt die Person, was kostet. Dann sagst du, ja, wir verkaufen nicht, wir nehmen Spenden entgegen. Und dann bringst du halt die Kampagnen, die sie haben, zum Beispiel Drogenkampagnen und so. Und dann du Spenden sammeln, Adressen nehmen. So funktioniert das.
Ich kann mir vorstellen, dass es dann auch extrem schwierig wird, sich selber noch einzugestehen, dass es vielleicht doch nicht richtig ist. Weil je mehr man involviert wird, oder, ist man ja auch Teil vom Ganzen. Mhm. Ist das der normale Verlauf, dass man zuerst ein normales Mitglied ist und dann irgendwann rekrutiert wird? Oder gibt es da auch verschiedene Hierarchiestufen?
Ja, also es gibt, in Scientology gibt es zwei Schienen. Entweder du bist Mitarbeiter oder man ist jemand, der halt regelmässig einzahlt, also sei das jetzt Kurs zahlt oder sonstige höhere Stufen zahlt. Weil wenn du Mitarbeiter bist, musst du sozusagen nicht zahlen für die Sachen, für die Kurs. Aber wenn du eben, sie sind ein Gemeindemitglied, dann bist du einfach jemand, der eigentlich regelmässig, der oft zahlt für die Sachen. Und das sind so die zwei Schienen in Scientology.
Mhm. Ich greife jetzt ein bisschen vor. Sie sind jetzt rausgekommen mit dem und erzählen das in den Medien. Und das hören wahrscheinlich die Scientology-Mitglieder nicht wahnsinnig gern. Sie sind ja aber auch mal in dieser Lage gewesen, dazuzugehören. Haben Sie dort auch schon Gegenstimmen gehört, wo sie gedacht haben, ja, die wollen einfach nicht, dass die Leute irgendwie zu ihrem Heil kommen oder so? Oder wie haben Sie das sich erklärt?
Also als Scientologe kriegt man nichts mit von den Kritikern. Das wird abgeschirmt. Und das ist natürlich Taktik, weil sonst würde man ja vielleicht hinterfragen, haben die echt recht oder so. Aber ich habe natürlich durch meine Position als Personalchefin, was ich auch gesehen bin, schon einiges auch mitbekommen, was Leute draussen sagen, weil ich mich halt auch mit dem haben auseinandersetzen musste. Und habe aber da nicht viel Wert drauf gelegt. Weil ich dann halt gesagt habe, ja, die haben halt ihren eigenen Scheiß gemacht und so. Man rechtfertigt halt alles.
Mhm. Wie war denn das, was Sie gesagt haben oder signalisiert haben, dass Sie sich von Scientology abwenden
wollen? Ich habe denen gesagt, dass es für mich erledigt hat, dass ich nicht mehr kommen möchte, weil ich gemerkt habe, dass das für mich nicht mehr Scientology ist, was da im Moment gerade passiert. Und sie haben dann natürlich wollen, dass ich reinkomme, dass man darüber redet, dass man das anschaut und dadurch natürlich genau weiss, dass es eben auch eine Taktik ist, wenn ich von Anfang an gesagt habe, nein.
Was war denn der Auslöser, dass Sie zu dieser Erkenntnis gekommen sind?
Der Auslöser war eigentlich, die Scientology-Zentrale in Basel, ich bin dann wieder zurück in Basel, hat angefangen, gegen meine beste Freundin zu gehen. Also sie haben halt wirklich einfach angefangen, sie schlecht zu behandeln und haben gesagt, ja, aber du musst so und so sein und du musst so und so sein. Und sie hat dann gesagt, nein, ich will mein Leben leben, lasst mich halt in Ruhe. Und dann haben sie immer weitergemacht und weitergemacht. Und ich habe dann zu ihnen gesagt, hört auf mit dem, macht das nicht. Das bleibt sie eigentlich nur noch weiter weg, als dass es sie zu euch zurück soll treiben.
Also sie hat sich versucht, dieser Kontrolle ein bisschen zu entziehen?
Ja, sie hat einfach ihr Leben leben. Und das ist halt in Scientology nicht gang gewesen. In Scientology lebst du dein Leben so, wie es der Scientology sagt und nicht andersrum. Und dort bin ich eigentlich so, nicht das erste Mal, aber dort habe ich einfach so angefangen zu denken, das ist irgendwie nicht so, wie sie sollte. Und ich bin halt sehr beschützerisch zu meiner besten Freundin. Also wenn man mit ihr blöd umgeht, ja, das ist nicht so gut. Und dann habe ich dann einen Brief bekommen von einem höheren Mitglied von Scientology, eine E-Mail, wo ich persönlich angegriffen worden bin. So im Sinn von, früher bist du so hingebungsvoll gewesen und verantwortungsbewusst und heute bist du das nicht mehr, heute machst du gar nicht mehr, also wirklich fertig gemacht worden. Und dann habe ich gedacht, okay, wie kann jemand, der mich nicht kennt, so über mich urteilen? Das macht ja irgendwie keinen Sinn, das geht ja irgendwie nicht. Und dann habe ich mich einfach zurückgezogen und habe dann die Show von der Lia Remini angeschaut, zusammen mit meiner besten Freundin, und habe dann dort Sachen gesehen, die die Leute gesagt haben, die ich gefunden habe, ja, das habe ich auch erlebt und das ist mir auch passiert und so. Und wow, krass. Und ja, das sind dann eigentlich so die Auslöser gewesen. Ich muss aber dazu auch sagen, der Freund von meiner besten Freundin hat mir am Anfang, schon als ich von Berlin zurückgekommen bin, immer wieder Videos gezeigt von der Gegenseite. Und er hat halt nicht locker gelassen. Und irgendwann habe ich mir das halt auch angeschaut und das war eigentlich so der erste Stein, der das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht hat.
Und so die ersten Manipulationsversuche, eben, also sie sind jetzt überhaupt nicht mehr so hingebungsvoll, wie sie mal gesehen sind, sie verlieren ihren Weg und das alles, hat überhaupt nicht gegriffen, hat das nichts irgendwie ausgelöst, dass sie doch ins
Ziel gekommen sind? Doch, die E-Mail hat dann eigentlich, das ist eigentlich dann doch der Haupt, also nicht der Haupt, aber das ist eigentlich dann so die Spitze, Spitze des Eisbergs gewesen. Und ich denke, okay, jetzt ist
es. Aber umgekehrt nicht. Also dort sind sie schon so weit gesehen, dass sie gewusst haben, nein, also das stimmt nicht, was da steht.
Ja.
Was ich noch interessant finde, ist, dass es eine Kollegin braucht, eine Drittperson, dass sie erkennt haben, was da abläuft, oder? Weil man irgendwie selber wie eine gewisse Eigenblindheit hat.
Ja, hat man, wenn man halt eben gehirnwäscht ist. Wenn man halt einfach, einen blinden Glauben hat. Dass das, was man ja macht, gut ist. Und ich meine, ich habe das 14 Jahre lang gemacht. Das war auch für mich schwer gewesen. Plötzlich müssen wir einzugestehen, die 14 Jahre war eigentlich alles Scheissdreck gewesen. Entschuldigung für meinen Spruch, aber das war auch hart gewesen, das müssen wir einzugestehen.
Haben Sie in diesen 14 Jahren lang denn mit Ihrem gesamten Umfeld gebrochen, wo Sie in Berlin waren zum Beispiel?
Nein, ich habe eigentlich mit niemandem gebrochen. Ich habe natürlich nicht viel Kontakt mit meinen Eltern, dadurch, dass ich natürlich auch nicht hier gewohnt habe. Aber ich habe mit meinen Eltern Kontakt gehabt, ich habe mit meiner besten Freundin Kontakt gehabt, ich habe mit niemandem gebrochen.
Aber die haben alle versucht, sie zurückzuholen?
Ja, also meine Eltern haben sie dann irgendwann aufgegeben, weil sie gemerkt haben, es bringt nichts. Also ich kann ja auch nicht wollen, wenn man nicht will, dann will man nicht. Meine beste Freundin hat es natürlich probiert, wir haben auch viel Streit gehabt, unter anderem wegen dem, weil ich dann halt gesagt habe, lass meine Ruhe, ich muss nicht zurück und so. Aber gebrochen habe ich mit niemandem, nein.
Und dann hat das geklappt mit dem Ausstieg. Ich sage jetzt, hat es geklappt. Also, ich meine, Sie sind ein freier Mensch. Aber ja. Wie hat Scientology letztendlich auf das reagiert? Und wie geht das jetzt ab? Müssen Sie sich nicht Sorgen machen, wenn Sie mit Ihrer Geschichte so in die Öffentlichkeit gehen?
Also, Sie haben dann, dass ich in die Zentrale reinkomme, dass wir darüber reden. Das habe ich gesagt, das mache ich nicht. Und ich habe dann einen Post im Facebook gemacht, wo ich geschrieben habe, mit zwei Büchern von Aussteigen, wo ich geschrieben habe, die zwei besten Bücher, die ich je gelesen habe. Das hat natürlich eine mega Welle ausgelöst, weil ich zu diesem Zeitpunkt noch mit recht vielen Scientologen befreundet war auf Facebook. Und die Mutter von meiner besten Freundin, die mich damals ja reingebracht hat, hat dann einen Bericht über mich geschrieben, weil in Scientology muss man alles dokumentieren, was jemand macht. Und das hat dann natürlich noch eine größere Welle ausgelöst. Ja, du kannst das nicht machen und das geht doch nicht. Und haben mich dann halt eben probiert, wieder in die Schranke reinzuschieben, von was kannst du und was kannst du nicht. Und ich habe dann den Post aber wieder rausgenommen und dann haben sie dann mit dem Stalking angefangen.
Wie?
Sie sind bei meiner Arbeit auftaucht. Plötzlich sind dann dort umeinander geschlendert, haben mich mal wieder angeschaut, sind im Kino auftaucht, wo wir gesehen sind. Sind im Markauf hier, deutsche Grenze, plötzlich auftaucht. Also überall, wo wir gewesen sind, sind auch sie gewesen. Und das ist kein Zufall.
Mit welchem Ziel?
Einschüchtern, zum zeigen, wir sind hier, wir beobachten dich und auch zum schauen, was wir machen.
Und dann?
Und dann irgendwann hat es aufgehört.
Das hat dann plötzlich einfach aufgehört?
Hat einfach plötzlich aufgehört, ja.
Und bei Ihnen hat das aber überhaupt nicht geklappt? Also im Gegenteil, Sie sind dann eben in der Öffentlichkeit?
Ja, wir haben dann 2018, also meine beste Freundin, ihr Bruder und ich, haben dann 2018 mit Tele Basel das erste Interview in der Öffentlichkeit gemacht. Und das hat sich extrem gut angefühlt, weil man halt einfach über das redet, was man erlebt hat. Nicht einfach so irgendwie, weil jetzt irgendwie berühmt zu werden oder so, sondern einfach der Öffentlichkeit sagen, Scientology ist nicht das, was sie sagen. Also sie sagen ja, mit den Welt verbessern, bla bla bla. Das ist einfach nicht so.
Also das hat sich gut angefühlt und ist nicht mit Angst verbunden gewesen in dem Moment?
Nein, interessanterweise nicht, nein. Sie haben dann schon bei gewissen Interviews, also ich habe dann mit 20 Minuten nochmal ein Interview gemacht, wo ich halt auch noch ein bisschen mehr von mir erzählt habe, was ich so erlebt habe. Und dort haben sie dann als Rückantwort geschrieben, ich habe 2011 ist das gesehen, in Berlin, habe ich mal einen heftigen Alkoholabsturz gehabt und bla bla bla. Und da habe ich gefunden, okay, wenn er das erzählen wollt, dann erzählen das. Also ich glaube, jeder hat schon mal zu viel Alkohol getrunken. Das ist natürlich eine Taktik, um die Person, die ausspricht, am Sprechen zu hindern, dass sie aufhört, über das zu reden. Aber ich meine, ich schäme mich nicht für das, es ist halt passiert, ja.
Wie ist denn der weitere Übergang ins normale Leben, sage ich mal? Wie hat das funktioniert? Ich kann mir vorstellen, wenn man so lange sein Leben etwas opfert, in dieser Zeit entwickelt man sich ja nicht weiter, oder man hat nicht andere Pläne und dann auf einmal fällt das alles wie ein Kartenhaus in sich zusammen.
Ja.
Wie wie denn das klappt, dass man wieder neue Ziele kann kreieren kann, dass man wieder im normalen Leben ankommt?
Das ist lang gegangen. Das war ein langer Prozess gewesen. Das hat eigentlich erst vor 2 Jahren hat sich das langsam angefangen, ein bisschen einpendeln. Ich habe dann 2018 aufhören zu arbeiten. Körperlich und psychisch ist es mir einfach wirklich nicht mehr gut gegangen. Und habe dann auch IV beantragt, weil ich gesagt habe, ich muss einfach eine Pause haben, es geht nicht mehr. Und habe dann wirklich intensiv Psychotherapie gemacht. Mache auch heute noch Verhaltenstherapie, weil ich einfach vieles einfach auch nicht gelernt habe und vieles halt einfach nicht weiss. Also ich habe wieder müssen lernen, meine Emotionen zu lernen, meine Emotionen zu regulieren, weil in St. Holci hat man keine Emotionen, du bist einfach ein Roboter. Und wie, welche Emotion ist angebracht, wie kann man das machen oder auch gewisse Wörter. Ich bin froh, heilfroh, habe ich meine beste Freundin schon seit so vielen Jahren, wo man kann auch sich austauschen und wo man auch kann miteinander reden, ja, wie siehst du das, wie machst du das, wo man sich einfach kann unterstützen und helfen, aber es ist nicht einfach, es ist schon immer noch ein Prozess.
Ist der Ausstieg von Scientology vergleichbar mit einem Entzug von einer Sucht, einfach auf psychologischer Ebene?
Ja, schlussendlich kann man das eigentlich so sagen, ja. Das habe ich noch nie so angeschaut, aber das geht schon auch in die Richtung.
Also es ist mir jetzt gerade so vorgekommen, was Sie geschildert haben, wie es Ihnen gegangen ist, nachdem Sie, oder in dem Prozess, wo Sie sich haben abnabeln
wollten. Ja, doch. Das kann man schon so anschauen, ja, auf jeden Fall.
Okay, wir wollen langsam zum Schluss kommen. Abschließend vielleicht, Sabrina David, was raten Sie jemandem, der auf dem Sprung ist, zu Scientology zu gehen oder angesprochen wird und unsicher ist, wie er sich verhalten soll?
Also ganz sicher wichtig, glaub nicht alles. Man soll nicht alles glauben, was einem erzählt wird. Und aufs Bauchgefühl hören, weil das wird er eigentlich den Weg richten und vor allem nicht in die Fänge hineinzugehen, weil es ist nicht ein Weg in ein schönes Leben, sondern ein Weg in ein nicht so schönes Leben.
Und was raten Sie jemandem, der jemanden im Umfeld hat, wie diese Person mit einer geförderten Person am besten umgehen kann, damit es nicht passiert?
Ein Freund sein, nicht ein Gegner, weil das treibt nur noch weiter rein. Einfach ein Freund sein, verständnisvoll, im Fakten zeigen von Leuten, die drinnen waren, nicht von Sektenexperten, weil das will jemand nicht sehen, der rein will, sondern von Leuten, die drinnen waren. Und wirklich einfach ein Freund sein, nicht ein Gegner.
Okay, besten Dank.
Bitte gern.
Für die spannenden Ausführungen und auch Tiefblick in Ihr Leben. Sabrina David und vielen Dank, Raffaella Portmann von der Basler Zeitung. Das war «Los einmal», der Podcast von der Basler Zeitung. Jeden zweiten Sonntag immer neu auf batz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, Sie noch dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Los einmal» via E-Mail an podcast@batz.ch. Wir freuen uns auf über noch die Woche. Bis dann allerseits viel Freude und eine gute Zeit.